C'est Barcelone, un contre-la-montre par équipe pour ouvrir le Tour de France. Un exercice de précision où chaque relais compte, où chaque seconde se construit à plusieurs. La Méditerranée, les chaleurs de l'été et les rues qui s'apprennent à accueillir les plus grands spectacles de cyclisme. Quelques jours seulement après Barcelone, les Pyrénées ouvrent leurs portes. En quelques kilomètres, le Jamón devient jambon. Les panneaux changent de langue et l'Espagne devient la France. Seule la passion du vélo ne change pas. Et à Pogacar et Vingegaard, bien sûr, les deux grands favoris, les deux hommes que tout le monde attend. Mais derrière eux, une nouvelle génération frappe à la porte. Sexas, Lipovitz, Del Toro, Ayuso et peut-être les prochains grands chapitres du cyclisme. Pendant 3 semaines, le monde vivra au rythme du tour. Les tours des retours. Bienvenue chez Besenwagen.
So. Merci, merci. Die französischen Wochen sind eingeleitet und ich bedanke mich sehr herzlich bei Tim. Hat sich schon super früh angemeldet hier für die Tour de France Intro-Mannschaft dieses Jahr. Erstes Mal dabei und ganz viel Motivation mitgebracht. Danke, Tim. Ihr seid im Besenwagen gelandet zur Tour de France. Es ging doch schneller als erwartet. Aber ja, auch wir sind top motiviert. Hier sind erstmal für euch. Mein Name ist Bastian Marx.
Und meiner ist Paul Voss.
Und wir müssen leider auf den Andi Stauf verzichten. Wir wissen noch nicht ganz, wie lange, aber er wird zurück sein. Das sind private Gründe. Ja, ich habe uns heute mal einen Experten reingeholt in Besenwagen. Kommt gleich dazu. Ich dachte, ursprünglich hatten wir vor, kann man ja mal so sagen, hier diese Folge solo zu machen und die Tour de France Strecke und Predictions und so weiter, unsere Hot Takes hier rauszuhauen, wie immer. Andi ist jetzt kurzfristig ausgefallen und ich habe uns jemanden aus Barcelona mit dazu geholt, also schon frisch eingeflogen, gestern oder vorgestern. Peter Leo, schon lange nicht mehr dabei gewesen, aber ich dachte, wir holen uns jemanden dazu, der sich die Strecke auch schon mal ganz genau angeguckt hat und ein paar Expertisen hier reinholen kann. Also den holen wir gleich dazu, aber frühstücken ein paar kleine Themen vorher ab. Wie geht's dir, Paul?
Ja, gut soweit. Fabian wird sich freuen, ganz kurz über das Wetter zu reden. Mhm. Wetter ist jetzt ja langsam wieder angenehm. In Panik haben wir letzte Woche eine Klimaanlage bestellt. Die kam dann pünktlich, als das Wetter besser wurde. Also oder nicht mehr ganz so heiß. Aber zumindest bin ich jetzt für den nächsten Hitzeschub bin ich gewappnet. Nee, sonst alles gut. Training läuft so semi. Aber ich finde, man kann die ganze Woche also daraus irgendwie zurückzuschließen, wie gut man gerade drauf ist, war eh schwer.
Darauf, ich müsste ja jetzt eigentlich, um meinen kleinen Allgemeinteil hier abzuhandeln, müsste ich eigentlich Gast im Besenwagen Gravel sein, aber wir sind ja hier in Vorbereitungen und vielleicht fahre ich mal mein erstes Gravel-Rennen im Sauerland und wir fahren jetzt hier die ganze Zeit schon Gravel, Wilma und ich, unter anderem auch die Strecke ab im Sauerland. Ich bin 50% davon gefahren am Samstag. Und ich muss sagen, nach diesen 50% habe ich da Zweifel daran gehabt, ob ich die nächsten 50% schaffen würde. Okay, es war halt auch sau heiß, aber es ist schon extrem hart.
Seid ihr den ersten Teil gefahren, nicht den Kalastenseite?
Wir sind eine komplette Runde gefahren und dann bin ich nochmal den zweiten Teil der Runde gefahren, also den schwereren, würde ich sagen. Mhm. Das zweimal runter und wieder hoch und das letzte Mal wieder hoch, es rollt halt gar nicht.
Nee, es ist ein Anstieg. Kann man so sagen.
Ja, aber auch so ein Anstieg, wo einfach 10% von dem, was du reintrittst, direkt in wegrollende, dicke Steine geht. So.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Partner der heutigen Besenwagen-Episode ist mal wieder Morten. Wilma und ich waren vergangenes Wochenende im Sauerland, weil wir vorhaben, ich will mich noch nicht 100% festlegen, das UCI-Gravel-Rennen im Sauerland zu fahren, was 129 Kilometer und roundabout 3.500 Höhenmeter haben wird. Drei Runden. Und ich war da konfrontiert, mir Gedanken machen zu müssen, wenn man das gescheit überleben will, muss man sich ganz schön gut verpflegen und sich genau Gedanken darüber machen. Morten bietet da einerseits den Fuel Planner, andererseits halt auch sehr gut durchgerechnete und abgewogene, in Anführungszeichen, Kalorien- und Carbmengen. Eigentlich gut machbar, kam ich dann raus. Wir müssen auf jeden Fall jede Runde einmal zwei Flaschen und zwei, drei Gels aufnehmen. Aber ja, da kann man nochmal ganz gut einsteigen, wie wichtig das eigentlich ist. Und ich kam dann auch nochmal drauf, dass ich das jetzt auch einfach trainieren muss vorher.
Hm. Ja, gerade bei warmem Wetter ist ja der Appetit bei den meisten Leuten auch gar nicht da. Das heißt, so Verpflegung während so einem heißen Tag auf dem Rad ist schwierig. Wir haben eben so ein paar Tipps gegeben, wie man sich gut runterkühlen kann. Man darf auch dabei nicht vergessen, dass es nicht nur darum geht, runterzukühlen, sondern auch weiterhin genügend Kohlenhydrate vor allem aufzunehmen. Und das geht natürlich besonders leicht über Getränke. Da gibt's ja jetzt neu die Additions für die Drinkmixe von Morten. Und da für heißes Wetter auch nochmal der Geheimtipp, einfach die Menthol Edition hinzufügen. Das subjektiv kühlt einen das direkt schon runter. Das schmeckt auch viel besser, als man denkt. Man kann das vielleicht so ein bisschen damit vergleichen, wenn man so nach dem Zähneputzen direkt ein Glas Wasser trinkt. Also so schlimm ist es nicht. Und es hat einen wirklich sehr erfrischenden Effekt. Ich kann das nur empfehlen. Und ja, ist bei jeder Packung vom Drinkmix auch mit dabei.
Also egal, was ihr vorhabt, ob nur Training oder tatsächlich auch ein Wettkampf, egal auf welchem Niveau, Morten bietet da wirklich mit Gels und Drinkmixen die besten Voraussetzungen für alles, was ihr euch vornehmt. Schaut euch das mal auf der Website an und wer da noch ein bisschen sparen will, der kann das mit uns auf jeden Fall tun. Mit dem Code BESENWAGEN20 gibt's, ihr könnt es euch schon vorstellen, 20% auf alle Produkte außer das Bikar. Was ich eigentlich hier mal kurz reinwerfen wollte, vielleicht hat es irgendjemand da draußen schon mal erlebt. Es war auf jeden Fall ein erstes Mal für mich und ein sehr unangenehmes erstes Mal. Wir sind jetzt letzte Woche auch schon so ein bisschen durch die Gegend gegravelt hier im an der Wupper oder an der im Ittertal und sowas. Viele kleine Wege gefahren, die ich auch noch nie vorher gefahren bin. Und irgendwann bleiben wir so stehen. Im Schatten, ich wollte was schrauben und es stinkt wie Sau. Ist schon mal jemand von euch in Scheiße gefahren mit dem Fahrrad? Also mit dem Schuh bin ich ja schon öfters mal im Leben in Scheiße getreten, aber wir sind einfach beide massiv durch einen Riesenhaufen Hundescheiße gefahren. Jeweils Vorder-Hinterrad, ultra voll plus Rahmen.
Ernsthaft?
Ey, es war ein absolut ehrenloses Szenario. Wir sind aber an einer Friedhofsmauer stehen geblieben und sind dann reingelaufen, haben große Gießkannen geholt und haben wirklich so lang rumgemacht und dann nochmal Wasser in die Wasserflasche gefüllt und so mit Druck draufgeschossen, bis es halbwegs wieder ging.
Er ja, muss eine deutsche Dogge gewesen sein, ne? Bei so großen Haufen. Also Alter, kleiner Hund war das nicht.
Es hat echt für 4 Reifen und 2 Rahmen gereicht.
Nee, das ist
nicht mehr passiert.
Ich will natürlich schon, es gibt ja die berühmte Geschichte vom Frankfurter Crossrennen, wo ich ja quasi auf dem Rücken mehrmals durch Hundescheiße quasi runtergerutscht bin, weil das ein Hundehügel war. Hat mich hier bestimmt auch schon mal drin.
Hatten wir schon mal, aber das habe ich tatsächlich nicht gespeichert.
Ja, genau. Und der Hügel war dafür bekannt, dass da halt alle mal Gassi gehen und wenn im Winter da runterrutschen, dass so mit dem Schnee und Eis eigentlich geht. Aber du ganz oft da runterrutschst, irgendwann ist das Eis weg und der Schnee und dann rutschst du einfach so über Hundescheiße. Nice. Ja, und demzufolge, das habe ich ein paar Mal schon gemacht.
Hat man es auch gerochen?
Du hast es auch gerochen, wenn du Pech hast, ja.
Gut, also wenn noch jemand so eine Geschichte erlebt hat, schickt uns das mal ein. Ja, wir können eigentlich noch so in so einen kleinen Sportteil reinstarten, bevor wir in die Tour de France-Besprechung gehen, mit Peter gleich. Es war Studenten-WM in China. Ich hole uns dazu, ich habe es noch nicht getan, aber ich hole uns dazu nochmal eine Videobotschaft oder eine Voicemail ein, denn ich habe mich sehr gefreut, mein Freund, mein Sohn-Freund Ole Theiler hatte mich noch 2-3 Wochen vorher, waren wir hier eine Runde gefahren und da hatte noch, ah ja, ich könnte Studenten-WM fahren in China, aber da kann ich die Deutsche nicht fahren, so ich bin so total zwiegespalten, was ich machen soll. Und dann waren wir eigentlich beide auch so, ey, fahr da hin, es wird ein Riesenerlebnis, so fremdes Land war ja noch nie auch und mit halt auch einer ganz coolen Mannschaft da unterwegs, die Deutschland dahin geschickt hat. Ich glaube, wir kennen viele davon. Mhm. Und ja, das Einzelzeitfahren, was Ole bestritten hat, was auch sein Fokus war, war quasi der erste Wettbewerb, den ich mitbekommen habe, und er hat es einfach gewonnen. Und also herzlichen Glückwunsch hier mal.
Hallo liebe Besenwagen-Community, ich bin Ole Theiler und bin gerade wieder zurückgekommen von den Physio University Weltmeisterschaften in Beijing, China, und wollte euch kurz ein bisschen mitnehmen in unsere Zeit dort. Damit man dort teilnehmen darf, muss man ein aktives Studium haben und darf maximal 25 Jahre alt sein. Wir von Deutschland aus sind mit 11 Athletinnen und Athleten angereist. Untergebracht wurden wir dort im Olympischen Dorf von den Winterspielen 2022 in dem Ort Chongli. Als Wettkämpfe gab es für uns zuerst das Einzelzeitfahren, dann das Kriterium, also ein Kriteriumswettbewerb, ein Straßenrennen, und darauf folgten die Mountainbiker mit dem Mountainbike Eliminator und Mountainbike XCO. Für uns war es eine wirklich extrem erfolgreiche Woche. Wir haben mit dem Team den Medaillenspiegel gewonnen. Wir haben es geschafft, dreimal Weltmeister zu werden. Und zwar im Kriterium durch Lea Waldhoff und Linus Rosner. Ich konnte das Einzelzeitfahren für mich entscheiden. Dazu kamen insgesamt 4 Silbermedaillen. Im Zeitfahren und Kriterium hat jeweils Cedric Abt die Silbermedaille gewonnen. Im Straßenrennen hat Judith Kral die Silbermedaille gewonnen und im Mountainbike Eliminator Luis Krause. Außerdem haben wir auch noch 2 Bronzemedaillen geholt durch Lena Börmel und mich im Straßenrennen. Es war wirklich eine mega Woche. Wir haben mega viel Spaß gehabt. Wir haben uns gegenseitig an der Strecke angefeuert und unterstützt. Die Rennen waren dort top organisiert. Alles war war mega professionell aufgebaut. Die Rennen wurden live übertragen. Es gab Bildschirme, wo wir die Rennen gucken konnten. Es gab unter anderem auch noch kulturelle Angebote. Ich habe zum Beispiel gelernt, wie man meinen Namen in chinesischen Schriftzeichen schreibt. Ja. In 2 Jahren werden hoffentlich die nächsten University World Championships stattfinden und ich hoffe, dort auch wieder am Start sein zu können. Viele Grüße.
Die haben auf jeden Fall auch ziemlich geile Trikots. Das Design ist nice.
Ja, war das so ein bisschen an der letzten... Jetzt war ja Winterolympiade, ne?
Ja, ich kann es jetzt so nicht genau vergleichen mit irgendwas, aber es sah auf jeden Fall ganz nice aus eigentlich. Ne?
Ja. Ja, nice auf jeden Fall. Dann waren diese deutschen Meisterschaften, an denen Ole nicht teilnehmen konnte. Muss man ja sagen, so als KT-Fahrer ist das natürlich immer ein Riesending, aber Ole da auch schon echt oft mitgefahren und die Chancen da aufs Podium zu fahren, relativ niedrig. Auch im Zeitfahren hat man wieder gesehen, also die World Tour Elite ist da schon sehr stark drauf. Ich glaube, König der KT-Fahrer dieses Jahr war Jermaine Zemke, der Sohn von Jens Zemke, und aus dem könnte auch mal was werden, also grandiose Saison dieses Jahr. Mhm. Muss man mal schauen, was das gibt für nächstes oder übernächstes Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Im Zeitfahren gewinnt ja Nils Politz sehr knapp vor Max Walscheid, der anscheinend irgendwo fast einen Graben reingefahren ist oder irgendwie sowas und meinte, da hat er wohl ein bisschen was liegen lassen. Da war es ja echt richtig
eine
knapp.
Eine Sekunde.
Ja, genau. Und dann im Straßenrennen, wie erwartet, schwer. Also ich habe jetzt nicht geschaut, auch nur die Kommentare dazu gelesen und die Analysen quasi. Und die haben sich auf jeden Fall, glaube ich, alle dann irgendwie gut an eingeschenkt. Ne? Und Felix Engel gewinnt dann den Sprint aus einer Fünfergruppe, war das, oder?
Fünfergruppe, genau, aus der er eigentlich schon rausgefallen war im letzten Anstieg. Ich glaube, 8 oder 9 Runden, letzter Anstieg und auch 190 Kilometer, über 3000 Höhenmeter, also richtig harte Runde, super heiß. Ich habe gestern noch mit Henry Appelbaum lange telefoniert, der ist auch mitgefahren. Es waren noch 4 oder 5 KT-Fahrer, Adamitz, Heidemann, Appelbaum. Ich glaube, in der Gruppe auch noch Max Bock von den Rookies. Die lagen auf 26 bis 30 und die wurden einfach bei der letzten Durchfahrt rausgenommen mit 9 Minuten Rückstand auf einer Runde, die 40 Minuten dauert. Er meinte auch, es war super hart und eigentlich ging die richtige Post auch erst in der vorletzten Runde so ab. Dann Bora mit unserem Freund Ben, den wir gleich auch nochmal hören, Tempo angezogen hat. Ben hat dann auch direkt die Heimreise angetreten nach seinem Turn da.
Direkt ins Auto rein.
Und was passiert ist, Felix Engelhardt im letzten Anstieg verliert den Anschluss, kommt mit 30 Sekunden oben über die Kuppe. Und ich habe ein Interview mit ihm gesehen, meinte selber, er hat alles riskiert, was man riskieren kann in der Abfahrt. Und auf den letzten 2 Kilometern gucken die 4 vorne, Lennart Jasch, Nico Denz, Georg Zimmermann und wer ist noch dabei?
Nils
Polit. Sich ein bisschen an, Felix Engelhardt fährt von hinten rein. Er meinte, er hätte vorher schon so Krampfansätze gehabt, aber er hätte noch ein Bein gefunden im Sprint.
Ja, der kann ja schon ganz gut auch sprinten, ne? Muss man sagen.
Ja, der kann richtig gut sprinten. Er freut mich auch total für ihn. Also noch junger Typ. Ist ja letztes Jahr schon Zweiter gewesen, glaube ich.
Naja, Podium auf jeden Fall, ja.
Genau. Verliert da den Sprint gegen Georg Zimmermann. Dieses Jahr gewinnt er ihn. Vor allem fährt er auch zur Tour. Fährt jetzt im deutschen Meistertrikot zur Tour. Wir werden sehen, ob Marp was draus macht. Ich hoffe, die machen Flammen drauf auch, weil die Jayco-Trikots zur Tour, die sind schon richtig geil.
Ach so, stimmt. Wäre geil, wenn sie... Das können sie wahrscheinlich leider nicht machen, weil du musst ja in Deutschland dich an den Vorgaben halten, aber es wäre geil, wenn die Flammen in Deutschland
Alter, deutsche Flammen.
Ja. Passt zum aktuellen...
Peter wird es uns vielleicht sagen können gleich.
Zum DFB.
Ja. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, Peter Leo ist Coach bei Jayco und da fährt Felix Engelhardt, der neue deutsche Meister, und der hat das Trikot vielleicht schon mal gesehen.
Ja. Aber wenn ich da jetzt aber... Also, der Lennart Jasch hat auf jeden Fall einen guten Einstieg bei den Profis bis jetzt gehabt.
Also könnte auch direkt zur Tour fahren eigentlich, ne? Also ist er erst seit 3 Wochen World Tour-Fahrer. Ja, PKT, die sind ja noch Pro. Pro-Conti.
Ja, die sind Pro-Team. Ja. Aber ja, stabile Leistung. Natürlich Nico Denz hat es irgendwann auch mal verdient, Deutscher Meister zu werden.
Ja.
Aber jetzt hier schlecht hin, aber jetzt darf er ja wieder in Frankreich 3 Wochen von vorne fahren. Da freut er sich wahrscheinlich auch drauf.
Absolut.
Sonst, genau, ich hatte einen Mini-Hot-Take, meinte, dass es viele nationale Meisterschaften gab mit ungewöhnlichen Siegern. Das beim Durchgehen hat sich das nicht ganz bewahrheitet, aber sagen wir so, was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall sowas wie Holland, Wilco Keldermann. Also, dass der noch mal Radrennen gewinnt, hätte ich jetzt 11 Jahre
kein Radrennen gewonnen. Hat er überhaupt schon mal ein Radrennen gewonnen als Profi? Oder hat er vor 11 Jahren eins gewonnen und seitdem nicht mehr? Oder ist er seit 11 Jahren Profi und hat noch keins gewonnen?
Das müsste man dann jetzt mal gleich kurz nachschauen. Aber ja, und ein paar andere Länder war es auch der Fall. Aber sicherlich die kurioseste Meisterschaft war dann doch in Dänemark, wo ein U17-Fahrer, der erst 15 ist, wenn ich richtig gelesen habe, der das U19-Rennen gewinnt im Sprint auch noch. Und
würde in Deutschland nicht so gewertet werden, oder?
Nee, der ist einfach gestartet. Ich glaube, darfst auch in Deutschland, kannst
als
du
als Jüngerer in der höheren...
Ja, ich glaube, das geht. Also ich weiß, dass es früher auch mal so war, dass die Junioren-Nationalmannschaft zum Beispiel die Bundesliga-Rennen auch gefahren ist bei der Elite als Vorbereitung auf der WM. Also du kannst das irgendwie schon, gibt es nicht nochmal Sonderregeln, auf jeden Fall hat er natürlich auch schon Management, ein professionelles, wäre es bei einer großen Agenturen, muss man heutzutage natürlich schon sein als 15-Jähriger. Und der sieht ja wirklich noch aus wie ein Kind. Und ja, keine Ahnung, Alter, der gewinnt halt das, also U19, also denen sind in der Regel auch eher, alle
Dänemark ist jetzt kein Entwicklungsland, was Radsport angeht.
Genau, und das finde ich auf jeden Fall krass, und sein Post, den er danach abgesendet hat über den Titel, entweder hat den KI gemacht oder halt seine Agentur, aber das ist nicht, was ein 15-Jähriger schreiben würde.
Ja, okay.
Das ist auf jeden Fall stabil, aber sein Name ist Philipp Ternstrom Hüdeltoft.
Ja, spricht man sehr wahrscheinlich, merkt euch diesen Namen, you heard it here first.
Spricht man sehr wahrscheinlich so nicht aus, aber.
bevor wir in die Tour de France einsteigen, letzter Part hier. Schon lange nicht mehr gehört. Hören wir mal wieder was von unserem Ben.
Hallo, mal wieder in den Besenwagen. Ich freue mich, endlich mal wieder mit einer Memo dabei zu sein. Letzte Mal ja vorm Giro und jetzt dafür dann eine kleine Zusammenfassung von allem, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich bin ziemlich müde aus dem Giro rausgekommen. War eine coole letzte Woche, hat Spaß gemacht und ich durfte euch ja alle auf einen Vlog vom Team mitnehmen, sodass ihr gute Insights hattet. Danach habe ich ein bisschen pausiert, 2-3 Tage aber nur, weil ich dann noch mit Lippo noch nach Slowenien wollte und sollte. Das war von Anfang an so geplant, dass ich ihn da noch unterstützen kann bei seiner Tourvorbereitung. Das letzte Rennen vor der Tour war natürlich für ihn da extrem wichtig und wertvoll. Und ja, war extrem cool, dass wir da so auch als Team abliefern konnten. 4 von 5 Etappen gewonnen. Giulio und Lippo auf 2 und natürlich Lippos Sieg in GC. Das hat man auch nicht alle Tage und hat mir extrem viel bedeutet, dass ich da auch meinen Anteil zu beitragen konnte. Und ich kann euch eins sagen, für die anstehende Tour de France, Lippo ist gut drauf. Also das war schon extrem beeindruckend, welche Beine er da an der Bergetappe präsentiert hat in Slowenien. Und ja, jetzt freue ich mich, von der Seitenlinie bei der Tour zuzugucken. Meine erste Saisonhälfte ist beendet. Ich melde mich jetzt hier auch gerade, witzigerweise, vom Strand auf Ibiza. Wir sind ein paar Tage in die Sonne geflogen, jetzt nach der deutschen Meisterschaft, um ja am Ende des Tages einfach auch dem Körper nochmal ein bisschen Erholung zu gönnen. Ich habe mich jetzt schon sehr, sehr müde gefühlt nach dem Programm. Das war auf jeden Fall ja ein krasses Frühjahr und ja 2 Höhentrainingslager, Grand Tour, einige Rennen. So in der Form habe ich das bisher auch noch nicht abgespult. Und mal sehen, was dann kommt, wie dann der genaue Plan sein wird. Das werden wir jetzt auch dann im Laufe der Tour, denke ich, besprechen, auch wenn ich aus meinem kleinen Urlaub hier wieder zurück bin. Und bis dahin, entspanne ich mich mal ein bisschen, genieße die Zeit mit meiner Family. Die haben mich tatsächlich ein bisschen seltener zu Gesicht bekommen als meine Giro-Team-Kollegen. Also mit denen war ich mehr unterwegs als mit meiner Frau und meiner Tochter. Insofern ist es jetzt richtig schön, dass wir die Zeit zusammen jetzt verbringen und ja als Familie dann einfach nochmal die Zeit haben. Und das werde ich jetzt weiter genießen. Insofern wünsche ich euch allen erstmal viel Spaß beim Auftakt der Tour de France. Ich drücke ganz fest die Daumen durch allen deutschen Startern, aber insbesondere unserer Mannschaft natürlich extrem die Daumen. Und hoffe sehr, dass wir eine spannende Tour bis in die letzte Woche erleben und ja, dass wir einiges an Action bewundern dürfen. Und ich denke, wir werden uns dann in den nächsten Wochen auch nochmal hören. Bis dahin, genießt es und liebe Grüße von Ibiza, euer Ben.
So, wie versprochen, Expertenbeteiligung heute im Besenwagen. Ich freue mich sehr, Peter Leo wieder mal begrüßen zu dürfen. Wir hatten das eh schon länger vor. Und dann eben noch passenderweise zur Tour de France, bei der Tour de France in Barcelona, zum Tourstart. Und ich würde sagen, wenn man Peter so anschaut, mit Tourform auch.
Da bin ich mir nicht sicher, ob das Cortisol ist oder ob das wirklich meine Form ist. Das ist eher der Stress.
Aber ausgezehrt bist du auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Mit Augenringe.
Ist ja. Dritte Woche Tour schon fast.
Ja,
ich hoffe, es wird besser bei dir und nicht schlechter.
Fühlt sich so an wie dritte Woche Tour.
Ja. Wir haben Dienstag, Mittag, Nachmittag. Samstag geht's los, ne? Samstag geht's los, nicht Freitag wie beim Giro. Wie ist die Anspannung schon, die Vorfreude? Wie sieht euer Alltag jetzt so aus? Wie lange bist du schon da?
Also die Anreise war gestern. Die Vorfreude ist jetzt natürlich umso größer mit dem deutschen Meisterschaftstrikot im Team. Also ist schon was Cooles fürs Team, hat es auch noch nie gegeben, einen deutschen Meister zu stellen. Und ja, dementsprechend sind jetzt eigentlich die Stimmungen bei den Fahrern gut. Alle sind gesund, das ist das Wichtigste. Alle sind fit, alle sind motiviert. Und natürlich ein Auftakt im Teamzeitfond ist natürlich immer Fluch und Segen zugleich. Weil wenn es alles gut geht, ist es das Beste, was passieren kann für ein Team, um mit der Tour zu starten. Gleichzeitig ist es halt so, wenn es schief geht, ist es halt ein denkbar ungünstiger Start. Und deswegen sind wir schon früh genug angereist, um entsprechend die Jungs darauf einzustellen, die letzten Abstimmungen zu machen. Wie gesagt, in der letzten Woche ändert man ja nichts mehr an der Form, aber man kann sehr, sehr viel von der Form zerstören, wenn man die falschen Reize setzt und vielleicht zu gierig ist. Und ja, also das, deswegen, ja.
Zum Teamzeitfahren habe ich gleich auch noch einige Fragen an dich, weil das ist ja dieses Jahr ein besonderer Modus, aber da kommen wir gleich zu. Die Hintergrundgeräusche, ich entschuldige mich mal dafür, so ein Hotel, wie Peter da jetzt gerade eingeloggt ist, bietet nicht überall gutes Internet und wir müssen uns gerade dazu entscheiden, das Ganze mit dir in der Lobby durchzuführen. Also haben wir hier so ein bisschen authentische Geräusche im Hintergrund.
Man sehe es uns nach.
B, wer die erste Folge im Besenwagen mit Peter noch nicht gehört hat, der kann das mal machen. Ansonsten gebe ich mal Kontext dazu. Viele deutsche Protagonisten der Tour de France der letzten Jahre und auch dieser deutsche Meister, den Peter in seinem australischen Team Jayco jetzt dabei hat, hat Peter schon früher begleitet, denn er ist nicht nur Coach bei Jayco, sondern auch in einem kleinen Side-Project auch Coach mitverantwortlicher beim Team Tirol. Und dort sind unter anderem ein Felix Engelhardt, ein Florian Lipowitz, ein Georg Steinhauser auch durch die KT-Zeit gegangen und Peter hat sie trainiert, mitbegleitet und weiß, hat da eben guten Draht, Expertise und freut sich jetzt bestimmt umso mehr, eben einen von denen auch im eigenen Team mit dabei zu haben und jetzt im deutschen Meistertrikot. Wir haben eben schon gerätselt, hast du es schon gesehen? Wir sind ja als Deutsche nicht verwöhnt mit der Optik des deutschen Meistertrikots, weil es so viele Regularien dazu gibt und sind jetzt gespannt, was Marp daraus macht und hoffen, dass Flammen drauf sind.
Ja, ich glaube, so vor dem hat Deutschland eher, hätte mit UAE einen Pakt schließen können, weil UAE sich ja immer sehr, sehr kreativ zeigt mit den Trikots. Ist ja kleiner Spoiler für die Insider. Aber Map, da liegen die Verantwortungen natürlich hoch bei Map, weil sie ja äußerst kreativ im Trikot-Design sind. Aber ich habe leider auch noch keine Infos dazu.
Also das Normale, was ihr dabei habt, ist ja schon mal richtig geil. Also wer es nicht kennt, es ist lila und so neongrün und sind halt so Flammen drauf. Und die Flammen sind nochmal größer als in dem normalen Design, in dem Tour de France Sonderdesign jetzt. Also wir hoffen.
Ja. Ich würde gerne mal so ein bisschen zurückschauen in den letzten Wochen, weil wie viel Aufwand ist es eigentlich, so eine Tour vorzubereiten? Also in welcher Position bist du da hingegangen oder bist du jetzt quasi da die nächste Zeit? Bist du über die 3 Wochen da? Und was war so dein Hauptaugenmerk eigentlich?
Ja, ich denke, für die Trainer ist es das Wichtigste eigentlich, zum einen natürlich die individuelle Vorvorbereitung und es ist meistens so, dass es eine Longlist gibt. Es sind ganz wenige mittlerweile werden für die Tour bestätigt voran, auch Top-Fahrer werden für die Tour nicht frühzeitig bestätigt. Und dementsprechend hat man natürlich mit der Longlist selber meistens 3 bis 4 Fahrer, die diverse Rennprogramme machen, also über die Dauphiné zum Schluss, aber eben vielleicht sogar schon sehr, sehr früh in der Saison mit Paris-Nizza zum Beispiel, wo es alles Richtung Tour aufbaut. Und dann gibt's natürlich auch die Höhentrainingslager, wo man präsent ist. Ich war jetzt zum Beispiel 3 Wochen in Big Maya in Andorra für das Trainingslager für die Tour, aber das ist Richtung Dauphiné gegangen. Also man hat zum einen diese Vorbereitung natürlich mit den Foren face to face. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch das Planen für die 3 Wochen, rein jetzt von den Etappenprofilen. Was ist eine schwere Etappe, was ist eine leichte Etappe, was erwartet man, ist rein von der Zeit her oder von den Anstiegzeiten, sondern auch alleine schon von den Energieumsätzen und so weiter. Da muss man das einfach schon ein bisschen vorhersagen können, weil es natürlich auch die Infos des Nutrition Team braucht, um entsprechend da die ganzen Meal Plans zu machen. Also es ist sehr, sehr viel Logistik involviert in das Ganze, um hoffentlich die Fahrer gut durch die Tour zu bringen. Also sehr, sehr viel Planung seitens von der Teamseite. Und dann gibt's natürlich noch so Einzelprojekte, wie zum Beispiel eben dieses Teamzeitfahren, was natürlich nur mal eine spezielle Präsenz auch zum Teil Schwierigkeit mit sich bringt, weil es sind 8 Fahrer, alle ein bisschen mit unterschiedlichen Qualitäten, die auf ein Niveau zu bringen und aus ein Team zu formen, ist natürlich nur mal eine Herausforderung. Und wir als Team haben immer eine gute Geschichte gehabt mit Jake Halula im Teamzeitfahren. Daran werden wir gemessen und da ist natürlich schon das Ziel, vielleicht weit in die Top 5 zu kommen mit der Mannschaft, mit dem, wo wir glauben, dass wir am schnellsten sind. Also, ja.
Wirst du eigentlich die ganzen 3 Wochen da sein oder jetzt nur für den ersten Teil?
Ich bin nur für den ersten Block, also für den Barcelona-Block, weil es einfach sonst da für mich zu anstrengend ist, weil du hast ja nicht nur die Tour, du hast mittlerweile ja schon die Vorbereitungen für die Vuelta laufen. Wir haben eine Österreich-Rundfahrt, wo wir doppelgleisig fahren, was jetzt, sage ich mal, auch nicht unwichtig ist für mich persönlich. Mhm. Und dann haben wir in Österreich ein Höhentrainingslager im Kühtai, wo wir mit der Vuelta-Mannschaft so wie letztes Jahr wieder hochgehen. Also das gibt es dann noch zusätzlich zu begleiten, neben der Tour.
Okay, Basti, schon noch eine ergänzende Frage. Wo du gerade ein paar Mal über Höhentrainingslager geredet hast, hast du schon irgendwie verschiedene Orte genannt. Wie komplex ist es eigentlich mittlerweile, Höhentrainingslager noch zu veranstalten, weil ja alle World Tour Teams wollen in die Höhe gehen, zu irgendwelchen Highlights und mittlerweile ja schon fast ganzjährig. Also das wird wahrscheinlich immer komplexer, oder? Da Plätze zu bekommen und auch Orte zu finden.
Ja, also das ist das mittlerweile diese bekannten Spots sind richtig, richtig schwierig, weil einfach die großen Teams da einfach alles ausbuchen. Also man hat zum Teil bei Sierra auf gar keine Möglichkeit mehr, einen Platz zu bekommen, weil einfach schon alles gebucht ist, ob sie es am Ende nutzen oder nicht. Die zahlen einfach lieber fürs Zimmer, dass sie die Option haben. Man muss dann vielleicht ein bisschen kreativer sein, dass man sagt, man sucht so Orte wie in Österreich oder so eher unbekanntere Orte, wo man dann trotzdem sehr gut trainieren kann, aber es noch ein bisschen ein Geheimtipp ist, solange es mal ist. Aber du hast sicher recht, so diese sehr bekannten wie Andorra, wie Teneriffa, wie Big Maya zum Beispiel, Livigno auch mittlerweile, sind natürlich sehr gefragt in Europa. Und weil es gibt ja nicht so viele, muss man ehrlich sein. Ja. Es gibt nicht so viele Spots, die ja die Anforderungen erfüllen, wo man gut trainieren kann, wo man nicht nur die gleiche Straße hochfährt. Aber das fängt ja zum Teil schon im November, Dezember an, wo man sagt, wo hat man die wichtigsten Höhentrainingslager, wo haltet man die ab? Und dann wird es eigentlich schon mit Dezember, Jänner gebucht, die Zimmer. Ja. Also nur nicht mit den einzelnen Fahrern bestückt, aber die Quantität muss eigentlich schon im Dezember klar sein, dass man sagt, okay, Tour-Trainingslager 6 bis 8 Fahrer, Vuelta-Trainingslager 6 bis 8 Fahrer, also so rechnen eigentlich schon. Und dann darüber hinaus zu den Team-Trainingslagern gibt es ja dann noch Einzeltrainingslager auch für die Fahrer, wo sie sich einfach aus ihrem eigenen Budget raus entscheiden, okay, ich brauche jetzt zusätzlich einen Höhenblock. Ja, weil ja nicht jeder Athlet hängt da wieder vom Rennprogramm ab, aber kommt in den Genuss von einem Team-gesponserten Höhentrainingslager. Weil wir sind 28 Fahrer und es kommen halt immer nur die Fahrer in den Genuss, die halt dann auch entsprechend in der Grand Tour oder so gehen, ja.
Bevor wir zu den etwas allgemeineren Themen zur Tour de France kommen, nochmal eine Frage direkt an dich. Wenn ich mir euer Team angucke, ist das extrem, ich würde es explosiv nennen. Also, ihr habt echt schnelle Leute dabei. Ein Felix Engelhardt kann richtig sprinten. Ein Mauro Schmidt ist auch immer gut für so, ja, ne, Ausreißversuche. Und da dann auch nochmal sprintstark am Ende. Pascal Ackermann, also zwei Deutsche auch bei euch dabei. Pascal Ackermann, im Endeffekt reiner Sprinter. Und Michael Matthews, der so ein bisschen alles kann. Da kannst du uns vielleicht nochmal auf den gesundheitlichen Stand bringen bei ihm. Ihr seid natürlich auch mit Ben O'Connor da, ne? Kann man jetzt gucken, was der in der Gesamtwertung vielleicht unternehmen kann, aber ich denke mal, ihr seid eher auf Etappensiege aus. Seid ihr auch aufs grüne Trikot aus?
Ja, also ich glaube, wir sind natürlich jetzt nicht das Team, das was als GC-Team gehandelt wird, beziehungsweise auch die Aufmerksamkeit kriegt. Ich glaube, das sind ganz, ganz wenige, die sich mittlerweile ein GC-Team auf ein Tour-Level leisten können. Mhm. Sind wir einfach beim Leisten. Du musst dir ein GC-Team leisten können für eine Grand Tour. Und dementsprechend ist halt unser Line-Up eher für die einzelnen Etappen. Wo man halt schaut, okay, für unser Team ist es natürlich gut, den einen oder anderen oder einen Sieg schon von diesen 21 Etappen zu erzielen. Und dann will man sich halt einfach als Team breit genug aufstellen, damit man halt mehrere Etappen als Ziel hat, wo man verschiedene Möglichkeiten hat. Also das ist einmal das eine. Und das andere, mit den einzelnen Fahrern muss man auch schauen, die kommen alle aus unterschiedlichen Vorbereitungen und Rennprogrammen, zum Teil längere Saisonen, zum Teil eben kompliziertere Saisonen, wo es noch nicht so gelaufen ist. Also es ist sehr, sehr vieles drin und es ist schon ein bisschen eine Wundertüte immer. Und es ist ja nicht nur so, dass nur wir einen Etappensieg wollen, sondern es wollen 18 andere Teams oder 20 andere Teams auch. Dementsprechend ja, ist es einfach super schwer, einen Etappensieg zu holen, beziehungsweise von einem Trikot erst zu reden. Ja, mhm. Mal ein drinnes, grünes Trikot zu tragen und nach Paris zu bringen, ist ein Riesenunterschied.
Ja, das ist natürlich ein Hot Take, dass andere auch einen Etappensieg wollen. Dann gibt es natürlich auch irgendwie ein, zwei Teams, die leider mehrere Etappensiege meistens einheimsen, wo dann die Auswahl nicht mal mehr so groß wird.
Man muss ganz ehrlich sagen, wie gütig diese Teams sind, um
so
Etappensiege...
Verschenkt wird auch wenig dann heutzutage.
Genau.
Da habe ich auch einen, was heißt einen Hot Take? Auf jeden Fall eine Frage an euch beide gleich. Wie früh schon Sachen nicht mehr verschenkt werden in dieser Tour de France? Ich werde einmal kurz jetzt hier die deutschsprachigen Fahrer vorlesen, die wir alle dabei haben, und danach gehen wir mal so ein bisschen in die Strecke rein. Mhm. Super viele Deutsche. Zwei Österreicher, drei Schweizer. Insgesamt haben wir, glaube ich, 16 deutschsprachige Fahrer. Ich gehe jetzt schon mal so raus und sage, wir kriegen einen deutschsprachigen Etappensieg mindestens diese Tour de France. Schauen wir mal. Also, aus Deutschland sind dabei. Heute erst gesehen, kurz auch mit ihm geschrieben, und ich finde es mega cool, dass er da mit darf. Michael Hessmann nominiert bei Movistar. Max Kanter bei Astana. Pascal Ackermann bei dir. Felix Engelhardt bei dir im Team. Georg Zimmermann, Nico Denz und Florian Lippowitz bei Bora, Nils Polet ist dabei. Emanuel Buchmann habe ich hier noch mit drin stehen, ist aber zuletzt von der Liste gestrichen worden, war noch mal kurz krank jetzt vor der Tour de France, leider bei Cofidis nicht dabei. Phil Bauhaus ist dabei und Niklas Merkel ist auch dabei. Den habe ich heute Morgen noch gefragt, weil er vor kurzem nicht im Aufgebot stand, aber heute ist es auch upgedatet, steht im Aufgebot. Österreich war, letzte Woche war noch niemand in der Startliste, jetzt ist Felix Großschattner und Marco Haller sind dabei, und bei den Schweizern Mauro Schmidt bei Jayco im Team, Stefan Küng und Stefan Bissegger.
Er meinte Pösti nicht, dass es drei Österreicher gibt, die fahren?
Wer könnte
noch
in der aktuellen Startliste?
Also ich glaube, es ist nur Mühlberger gehandelt worden, aber der wurde ja jetzt aufgrund von Koi, quasi Decathlon hat Koi genommen als Sprinter, und jetzt fährt halt der Mühlberger als Edelhelfer nicht mit. Ansonsten würde ich jetzt nicht wissen, also Felix Gall sicher nicht. Mhm. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wer aus von den Österreichern nur in Frage käme. Ja.
Ja. Alles klar. Wollen wir kurz hier zum ersten Mal die Glaskugel öffnen und sagen, wer von denen, ich sage ja, einer von denen holt was, schießt eine Etappe ab?
Ja, also es ist natürlich schwer, jetzt rein als ein Etappenprofil würde ich natürlich Felix Engelhardt und Mauro Schmidt gönnen. Ja. muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, so wie sich der Mauro im Frühjahr gezeigt hat, hätte er durchaus das Potenzial, da sehr, sehr bei einigen Etappen vorne mitzufahren. Und dann glaube ich, aus deutscher Sicht natürlich auch noch, was man nicht vergessen darf, für Florian Lippowitz, was bei den schweren Bergetappen, beziehungsweise das ist natürlich auch fürs GC ein heißer Kandidat. Ich glaube schon, dass der im Grunde genommen da sich mit Vingegaard um Platz 2 duellieren wird. Ob's jetzt, glaube ich, auf dem Level von Pogacar reicht, das würde ich jetzt einfach sagen, das wird schwer. Ja, das hat man schon gesehen bei allen Rennen, dass der Pogacar schon nochmal eine andere Liga ist. Aber ich glaube, auf Platz 2 mit dem Vingegaard, das kann schon sehr, sehr knapp werden, oder sonst halt das Podium. Ansonsten glaube ich, mal unterschätzen darf man nie jemanden, gell. Es gibt schon so viele Geschichten in der Tour gehen, wo total, sage ich mal, schon totgesagte auferstanden sind, und deswegen würde ich mich da davon jetzt nicht drüber trauen, irgendwas vorherzusagen, weil, es kann sehr viel passieren in diesen 3 Wochen.
Ja, da sind wir euch. Wir haben ja irgendwie im Vorfeld, Basti und ich, irgendwie auch geschrieben, okay, Top 5 und sowas. Ich habe das einmal angeguckt. Es ist so, ich finde so, das Podium ist relativ nicht eindeutig, aber das ist so klar, eigentlich die Namen, die du gerade genannt hast, ne, würde ich sagen. Aber ich finde dahinter, da sind so viele Kandidaten, die potenziell Top 5 fahren können, wo man auch weiß, als ja schon auch ein Paul Sex, das würde ich jetzt nicht pauschal sagen, der fährt Top 5, weil gegangen mit dem Sturz bei Dauphiné, wie hat das verkraftet und all diese Umstände, kann vielleicht auch ein Einbruch kommen. Also ich finde das mega Mega komplex.
Thema, ja? Thema war, wer von den Deutschsprachigen gewinnt eine Etappe?
Ja, ich weiß. Aber wir haben eben gerade auch von dem Tourpodium gesprochen. Ja, okay, wer bei den Deutschen eine Etappe gewinnt, Nico Denz, hoffe ich.
Gut.
Um echt zu sein.
Ich bin auf jeden Fall.
Pulit darf man auch nicht unterschätzen. Also, ich glaube, so wie Pulit jetzt drauf ist, ist natürlich Pulit da, heiße Aktie. Dann bei Großschaden wird es wahrscheinlich abhängen, wie viel Freiraum er kriegt vom natürlich wäre es ein Wahnsinn, wenn er Großschaden mal eine Tour-Etappe gewinnt. Ja. Aber so wie er jetzt die Meisterschaften gefahren ist, vom physischen Potenzial hätte er sicher. Aber die Frage ist halt, wie. Und ich glaube, er ist sehr, sehr.
Die sind halt schon auch extrem eingebunden in ihre Jobs, ne? Bei UAE und auch Nico Denz bei Bora mit zwei Liedern, die voll auf GC auch fahren.
Da gibt es wenig Geschenke im Team für die.
Ich würde es, also am meisten von diesen Leuten würde ich es Pascal Ackermann gönnen. Das wäre wirklich für mich so ein Wout van Aert gewinnt Paris-Roubaix-Moment, wenn Pascal Ackermann eine Tour de France-Etappe gewinnen würde.
Weil hat der Pascal Ackermann schon mal eine Tour-Etappe gewonnen?
Ja? Nee.
Hat er?
Nee.
Na eben nicht, ne? Ich glaube nicht, das fehlt ihm noch.
Ja, ja. Der durfte ja ganz oft gar nicht mitfahren.
Ja, ja.
So, ne? Und ansonsten bleibe ich auf jeden Fall auch bei deinem Team, weil die werden die meisten Chancen aus Teampolitik herausbekommen. Und sehe da auch Mauro Schmidt eigentlich sehr weit vorne. Und Felix Engelhardt wäre natürlich mega geil, auch im deutschen Meistertrikot. Aber let's see.
Man muss bei der Realität bleiben.
jetzt gehen wir in die Strecke rein. Ich würde sagen, wir behandeln jetzt mal so die erste Woche intensiv. Dann noch so ein, zwei Themen aus dem Rest, aber erste Etappe, Teamzeitfahren, aber es ist eigentlich ein Einzelzeitfahren, wo man zusammen losfährt. Ja. Ich habe mir sogar heute so, ich bin eben noch eine Runde gefahren und habe mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen und dachte mir so, die Leute, die abgehängt werden, also jeder kriegt seine eigene Zeit. Sonst war Teamzeitfahren immer vierter, fünfter Mann, der nimmt die Zeit fürs Team, den muss man reinbringen. Diesmal, jeder kriegt seine eigene Zeit und es wird in den Teams, die um GC fahren oder um einen Etappensieg, ein Leadout Deluxe. Also All-In und eine oder zwei Personen finishen das dann off. Es geht am Schluss ein bisschen hoch, ne?
Ja, es sind so zwei Wellen. Es sind also zwei Wellen. Eine 5% Welle und eine, die dann noch mehr kickt zum Schluss zu 1,5 Kilometer. Und es sind sicher sehr, sehr entscheidende und das liegt natürlich den GC-Fahrern dann zum Ende richtig, richtig gut.
Ja, ja.
Vor allem, wenn sie dann entsprechend diesen Leadout bekommen, das, was du schon angesprochen hast. Die ersten 15 Kilometer sind ziemlich flach. Also da werden alle, die, sage ich mal, im Grunde genommen diese Edelhelfer oder Domestik-Fahrer haben, die werden da ordentlich, also die werden wahrscheinlich zu dem Anstieg komplett hinüber schon hinkommen und werden dann irgendwie sich probieren, noch aufzuretten. Und dann, glaube ich, wird es zwei, drei Leute geben, die da in den Anstieg noch gehen. Und zum Schluss, wie du sagst, wird das ein einzelnes Schaulaufen sein von den schnellsten Fahrern.
Ich würde dich jetzt mal als Coach dann auch im Team fragen nach deiner Meinung, wie du das aufstellen würdest. So, aber vielleicht aus der Sicht von einem Top-GC-Team auch. Wie denkst du, es ist möglich oder machen es Teams oder macht ihr das auch, dass sie Fahrer wirklich einzeln durchberechnen und das komplett orchestrieren? Also Fahrer A, B, C fährt so und so viel Minuten, so und so viel Watt, dann raus oder all out, dann raus, dann der. Denkst du, das wird so komplett durchorchestriert?
Na, du musst sicher wissen, also ich will jetzt da nicht zu viel bekannt geben, weil das muss ich mal aufpassen natürlich, was ich öffentlich sage. Aber was ich so sagen kann, ist, dass man sich sehr genau weiß, wie viel Fahrer, wie viel Watt pro Kilo den Anstieg fahren können. Mhm. Und das richtet sich halt auch davon aus, was passiert davor. Und im Grunde genommen, wenn von deinen 8 Fahrern sind nun mal die ersten 4 Fahrer, die brauchst du sofort auf. Also im Grunde genommen, die brauchst du im Flachen auf. Das sind auch die, was im Flachen die längsten Puls fahren, heißt man das. Also die Führungen, und da sind wir im Bereich so 30 bis 40 Sekunden Führungen, die gefahren werden, mit durchrotieren natürlich, und dann wird eher die Leute, die du für den Anstieg, für die zwei Anstiege haben willst, die würdest du in der ersten Hälfte natürlich eher kürzere Turns fahren lassen, also vielleicht nur noch so mit 20 Sekunden, maximal 30, Und dann, im Grunde genommen, würde ich die vier Fahrer bei den Anstiegen schon loswerden, damit es nicht mehr zu lang ist. Und dann diese vier Fahrer, im Grunde genommen, wechseln sich dann ab. Und dann ist es auch wirklich, glaube ich, wenn du sehr inwärtige Fahrer hast, wie bei uns vielleicht da mit vier Fahrern, dann kommt es auch vielleicht wirklich auf die Tagesform drauf an. Du kannst so viel planen, wie du willst. Wenn der am Tag nicht die Beine hat, da sich richtig rein zu mobilisieren, dann wäre es verwehrt zu sagen, den anderen, sage ich mal, unter eine Stallroder zu setzen, wenn sich der besser fühlt. Also wir haben ein bisschen eine Strategie, dass wir mit vier Leuten in diese Anstiege gehen und dass man dann in diese Anstiege schon sehr, sehr natürlich auch erkennt, rein von der Tagesform her, wer hat heute die, also bei uns ist es halt so, weil wir nicht so dezidiert auf GC fahren, dass wir einfach schauen, okay, wer kann da am besten performen und wer bringt uns am Ende als Team die beste Zeit. Also so gehen wir es halt an. Und ich glaube halt, dass eher ein GC-Team, wenn wir jetzt Bora hernehmen in der Doppelspitze, sie halt wahrscheinlich probieren, diese Doppelspitze so lange wie möglich nach vorne zu bringen und dass dann auch eher wahrscheinlich eine Tagesform ist, wer von dieser Doppelspitze wahrscheinlich die besseren Beine hat. Ich denke, dass vor allem auf diesem Cruise der Evenepoel eher prädestiniert ist für die schnellste Zeit bei Bora wie der Lipovic, einfach weil er halt ein sehr, sehr gutes TT-Package mitbringt. Und bei UAE ist, glaube ich, keine Überraschung, dass da natürlich da, es geht alles nur über den Pogacar.
Ja, aber denkst du, dass man bei Red Bull dann Lipo Sekunden fressen lässt oder ob dann nicht vielleicht sogar Remco ein bisschen, an Anführungsstrichen, warten muss, um Lipo mitzuziehen, um beide Karten so weit wie möglich vorne zu halten?
Das würde interessant sein, ja. Ich möchte da nicht sportlicher Leiter sein, der was den Call machen muss. Ja. Also das wird spannend sein, wie sie sich dann entscheiden und wie dann auch die Dynamik ist. Es wird auch spannend sein, welche Teams kommen wirklich ex aequo an, also zwei Fahrer vielleicht, also hintereinander. Mhm. Oder welche Teams kommen wirklich, wie wir es jetzt vielleicht vorhersagen, nur einzeln an. Es kann ja auch sein, dass drei Fahrer gleichzeitig ankommen, man weiß es ja nicht, ja.
Aber jetzt ganz kurz nochmal zu eurem Team. Habt ihr dann irgendwie, du sagst vier Fahrer, aber habt ihr auch so ein Idealszenario, wo ihr sagt, den eigentlich vielleicht sogar zwei Fahrer ins Ziel bringen, kann ein wohl besser Zeitfahrer ist, aber gleichzeitig jemanden, der vielleicht noch potenziell ins gelbe Trikot fahren kann auf den nächsten Tag, weil die sind ja direkt schon schwer, weil Matthews wird ja schwer mit gelbem Trikot die nächsten Tage.
Schon, eben, aber man muss ja wissen, dass wenn es solche Teamzeitformen gibt, dann das ist etwas, das liegt den Matthews extrem, so zu mobilisieren, weil er diesen On-Off-Charakter sehr gern hat. Aber ich glaube, unsere vier sind natürlich jetzt eher der Mauro, der Ben O'Connor, der Plapp und der Bling. Also Michael Matthews, mit dem, was wir ins Finale gehen wollen, weil es einfach halt, das glaube ich, da braucht man kein Insider sein, um das zu erkennen.
Ich habe mir noch gedacht, ich finde es mega spannend. Also ich bin auch gespannt, dieses neue Format mal zu sehen, wie es dann ausgeht. Ich habe mir noch gedacht, so, es ist quasi ein Einzelzeitfahren, wo du Windschatten fahren darfst bei deinen Teamkollegen und zusammen losfährst. Wenn die alle abgehängt sind, dürfen die Windschatten fahren, aber ja auch eigentlich immer nur noch bei den eigenen Teamkollegen. Da werden ja auch andere abgehängte einzelne Fahrer von anderen Teams unterwegs sein. Bei denen darf man dann keinen Windschatten fahren.
Das ist es wird spannend. Das ist
auch echt weird.
Die Organisation,
weißt du die Abstände?
Ich weiß nicht, sind es 2 Minuten?
Ich weiß auch nicht. Also 19,4 Kilometer sind es.
Ja, also normalerweise haben sie so 2 Minuten Startzimmer, aber ja, die Tour ist anders. Das Einzige, ich habe was...
Du wirst in diesen zwei Anstiegen auf jeden Fall Leute überholen müssen.
Definitiv. und ich glaube, das Schwierige bei den Kursen ist, dass du nicht viel Zeit hast, einen Recon zu machen. Also sie lassen ja davor, weder am Freitag noch am Donnerstag, die irgendwie auf dem Kurs. Du hast, glaube ich, ein 15, 20 Minuten Zeitfenster am Samstag, am Renntag, wo du den Kurs einmal schnell anschauen kannst. Und es ist ein sehr, sehr technischer Innenstadtkurs mit sehr, sehr gefinkelten Kurven. Man weiß auch nicht, wie genau der Asphalt ist und so weiter, die Unterlage. Also das wird vielleicht sogar viele überraschen.
Ihr dürft auf einer Rennstrecke euch vorbelasten, habe ich gehört.
Wir haben keine Rennstrecke gebucht, aber es gibt Optionen,
dass wir auf die Rennstrecke gehen. Ich dachte, das ist von Natur gebucht.
Nein, es haben einzelne Teams gebucht. Okay. Also wir sind einfach hier in Girona und haben uns da eine Route gesucht, die natürlich vom Profil her ähnlich ist, von den Anstiegen her, damit wir halt vielleicht da wirklich das einmal ein bisschen simulieren können, aber im Grunde genommen kannst du simulieren, was du willst, im Rennen ist schon trotzdem wieder sehr, sehr viel anders, aber ja.
Ihr seid in Girona untergebracht?
Ja, wir sind aktuell bis Mittwoch in Girona für das Camp, weil es einfacher ist logistisch. Ja. Und ab morgen geht es dann in Barcelona ins Team.
Okay, verstehe. Okay.
Cool. Ja. Jetzt können wir ein bisschen rätseln, wer das erste gelbe Trikot holen wird. Ich werfe schon mal ins Spiel, dass ein Team, was, glaube ich, den krassesten Leadout fahren wird, Alpecin sein wird.
Stimmt. Stimmt, aber ich glaube, das Ganze, wenn man sich jetzt rein das Line-Up anschaut, ich glaube, Ineos ist der Top-Favorit fürs Teamzeitfahren. Einfach mit diesen Leuten, die sie haben. Mhm. Und ich glaube, es geht alles über Ineos und dann das Podium, das wird spannend sein. Also ich sogar so vom Podium angefangen bis hin zu Top 5. Also diese Top 5, die werden sehr, sehr spannend sein, weil es wird sicher innerhalb von 10, 15 Sekunden sich alles abspielen, denke ich einmal. Es wird keine großen Abstände geben.
Ja, bei Ineos fehlen ja noch, glaube ich, 3 Fahrer, die noch nicht announced wurden. Zumindest bei Pro Cycling Stats stehen sie nicht drin. Ja, ja, stimmt schon vom Line-Up, was sie da jetzt haben. Das ist schon... Also die 5 Fahrer, die man jetzt gerade sieht, sind alles gute Zeitfahrer. Garner, yeah. Kwiatkowski, Vauclin, Godon, Arensmann, die können alle Zeit fahren. Und dann die anderen 3, die werden das auch noch irgendwie hinkriegen.
Voss ist, glaube ich, auch noch, oder?
Also ja, steht noch nicht drin, aber das kann man wahrscheinlich von ausgehen.
Tobias Voss. Ja. Und dann, ja. Also ich glaube, die Top-Teams, die haben so viele Optionen, mehr Optionen wie wir fürs Teamzeitfahren. Aber das Teamzeitfahren ist trotzdem immer ein bisschen eine technische Geschichte und wie gut du als Team fungierst. Und der kleinste Fehler genügt und du kannst schon komplette Instabilität in das Team bringen. Also da ist schon sehr, sehr viel offen. Und deswegen, glaube ich, nehmen viele Teams auch dieses Teamzeitfahren als Auftrag wirklich ernst. Also ich glaube nicht, dass das irgendein Team hernimmt, da irgendwie nur durchzuholen.
Genau, und es gibt eben A, GC, B, gibt es die Möglichkeit, auch auf den folgenden Etappen ins gelbe Trikot zu fahren, für einen Mathieu van der Poel, für einen Mats Pedersen zum Beispiel, Leute, die sprintstark sind, aber eben auch einen Berg hochkommen. Ich glaube, die zweite Etappe ist so ein bisschen Klassiker-Terrain. Und wir haben ja gesehen bei der Dauphiné in Anführungszeichen, dass Mathieu van der Poel eine gute Zeitfahrform mitgebracht hat. Und ich glaube, Paul hat es auch schon mal gesagt, dass bei Alpecin das so ein bisschen als Projekt, glaube ich, auch in den letzten Monaten geführt wurde.
Ja, ich glaube, dass jedes Team, seitdem das bekannt worden ist vom ganzen Kurs, dass jedes Team intern sehr viel getestet hat, auch vom Equipment her, von den Anzügen her, von den Positionen her. Also man hat sicher heuer, weil die Tour mit dem Zeitfahren anfängt, deutlich, also die durchschnittlichen Teams, nicht die Top-Teams mit den Top-Fahrern, aber die durchschnittlichen Teams haben sicher proportional viel mehr Zeit da im Windkanal mit dem ganzen Suit-Development, Helm und so weiter, viel mehr Zeit verbracht als wie sonst, weil es einfach halt trotzdem eine wichtige Präsenz hat und natürlich auch, ja, schon jeder natürlich auf die erste Etappe hinschaut, ja. Es ist so. Ja.
Also, zweite Etappe geht dann nochmal nach Barcelona. Leichter Kicker am Ende, da werden wir bestimmt ein spannendes Finale sehen.
Ja, der Rundkurs ist schwer. Also, den kennt man ja von der Catalunya-Rundfahrt. Der wird ja regelmäßig so ähnlich gefahren, richtig, Peter?
Ja, das ist ziemlich ähnliches. Da haben wir Catalunya-Rundfahrt. Und ich sage es immer wieder, ja, es ist so schwer von diesen Etappen, weil diese Etappen können sehr kontrolliert gefahren werden, aber die können absolut kamikaze auch gefahren werden.
Bei der Tour wird ja in letzter Zeit immer ganz kontrolliert gefahren.
Genau. Deswegen sage ich, es drückt oft, dass vielleicht auf dem Etappenprofil die Etappe einfach wirkt. Man sagt nur ein paar Hügel, aber eigentlich ist es eine richtig, richtig schwere physische Etappe, weil einfach das Rennen so physisch, weißt du, es dauert vielleicht 70, 80 Kilometer, bis ein Break geht, weil sie sich alle gegenseitig attackieren. Das ist eigentlich oft es hat zum Teil heuer schon extrem lang gedauert, bis am Ende dann überhaupt Fluchtgruppen gehen, bis in die zweite Rennstunde rein. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie hin die Situation ist. Und wenn man halt oft diese, was ja Pogacar liebt, ist, dass er sehr, sehr früh geht, alleine, oder halt vielleicht mit den ein oder anderen Teamfahrern oder eben mit einem Teamfahrer, der vorne ist, in der Fluchtgruppe andockt. Also das sind die häufigsten Varianten, die er fährt. Ist es dann eigentlich relativ klar. Also ich sage so, es steigt und fällt mit dem, was Pogacar macht. Und ob er die Etappe schwer macht oder ob er es langsam angeht lässt.
Da können wir jetzt mal in eine Frage reingehen, die ich mir so gestellt habe hier in der Vorbereitung mit der Strecke. Etappe 3 ist die erste Mini-Bergankunft. Kann man nicht wirklich Bergankunft nennen, aber es geht halt...
Da ist übrigens mein Schlüsselbein gebrochen.
Sehr gut.
In Lessanglass.
Da geht es auf jeden Fall am Schluss ein bisschen hoch und vorher schon zweimal etwas länger. Das wird jetzt wahrscheinlich keine Zeitabstände ergeben, aber du sagst es schon, Pogacar liebt es, früh zu gehen. UAE hat in Vergangenheit oder grundsätzlich GC-Teams haben in Vergangenheit nichts anbrennen lassen. Die Zeiten sind vorbei, dass man sehr lange abwartet und irgendwann seine Attacke am Ende zündet. Wo man Zeit gut machen kann, versucht man Zeit gut zu machen. Und Etappe 6 geht über den Tourmalet. 17 Kilometer von einer sehr schweren Seite, geht runter und dann nochmal leicht ansteigend mit Bergankunft ins Ziel. Der Tourmalet beginnt, ich glaube 55 Kilometer vor Ziel. Etappe 6 könnte ein Pogacar schon entscheiden, ich hole hier bereits meine ersten 3 Minuten raus, wenn es geht.
Ja, zumindest würde er die Leute testen. Also das glaube ich schon, dass er in der ersten Woche schon mal wissen will, wo jetzt, sage ich mal, die unmittelbare Konkurrenz oder die Leute, die ihnen gefährlich werden, das will er sicher schon in der ersten Woche wissen, wo die stehen. Und deswegen glaube ich schon, dass es eher für ihn auch, also der Pogacar ist nicht einer, glaube ich, der großartig verwalten will und auch kann, sondern er ist natürlich durch seinen aggressiven Vorstil schon bekannt und ich glaube schon, dass er in der ersten Woche viel testet, ich glaube aber nicht, dass er auf jede Etappe geht. Also ich glaube, man muss auch in einer gewissen Weise schon geduldig sein für die anderen Teams und sagt, okay, er wird einmal eine Machtdemonstration zeigen, aber dann wird sicher dazwischen wieder Möglichkeiten geben, wo man sogar probiert zum Zug kommen, weil es macht einfach keinen Sinn, jetzt rein aus Ressourcensicht, wenn Pogacar sich entscheidet, auf Etappe zu gehen, dann sagen wir, okay, that's it, legs up. Also man muss dann schon auch in einer gewissen Weise mit den Kräften haushalten. Vor allem, wenn man jetzt nicht vielleicht diesen GC-Fahrer hat. Weil das Problem ist halt einfach so, du hast diesen Top 5 GC-Fahrer, der was aber wackelt, der was aber am Ende vielleicht sogar aus die Top 10 fallen kann. Was machst du dann? Fährst du immer noch auf diesen Top 5 GC-Platz, was aber gleichzeitig bedeutet, dass du alle anderen Optionen, weil jeder eingeteilt ist, um diesen Top 5-Platz quasi zu verteidigen, oder gibst es halt dann irgendwann einmal frei und sagst, okay, geh mal Richtung Etappensieger. Ja, und das machen ja viele Teams. Viele Teams starten mit diesem GC oder ja, wie lange können wir uns GC leisten, mannschaftlich. Und irgendwo muss man halt dann sagen, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, ob wir jetzt da 7., 8. sind. Ist besser, wenn wir eigentlich vielleicht unsere Strategie ändern. Das passiert ja nach wie vor, dass dann viele Teams umstellen. Ja. Kann auch den besten Teams passieren. Man hat es ja bei UAE gesehen im Giro. Die sind halt dann einfach auf Stagehunting gegangen. Wie dann am Ende, wer ist denn da ausgefallen?
Adam Yates,
oder? Yates, genau.
Ja. Aber habt ihr das Szenario, dass ihr so auf 5 Shield, vielleicht mit Ben O'Connor, oder habt ihr es von Anfang an irgendwie...
Nein, ich glaube schon, dass man, vor allem wenn, wie du sagst, wenn du jetzt eine Teamzeit von hast, wo im Grunde genommen schon ein GC sich vielleicht einmal leicht etabliert und du dann natürlich vorhast am Anfang jetzt nicht komplett auf Teufel komm raus und man wartet einmal ab, wo findet man sich nach dem ersten Ruhetag, nach dem zweiten Ruhetag? Man kann dann immer nur diese Calls machen, ja. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie deine anderen Fahrer in der Mannschaft bereit sind oder können, das musst du leisten können auf GC fahren, mannschaftlich.
Ja.
Und du nimmst doch auch gleichzeitig, oft ist es ja genau so, das hat ja zum Beispiel jetzt Lidl gehabt beim Giro, du musst ja auch beides leisten können, auf Sprint und auf GC zu fahren in einem Team. Weil das ist dann der richtige Stress. Wenn du sagst, okay, du hast jetzt nur GC, dann geht's auch. Du hast GC plus Sprint, dann bist du ja immer gefordert. Und das ist natürlich für ein Team richtig, richtig schwierig. Und das hat man ja gesehen, dass das nicht so leicht für Lidl war. Am Ende beim Giro, weil sie haben ja Milan gehabt als Sprinter und sie wollten ja dann im Grunde genommen GC auch noch ein bisschen fahren. Ja, war schwierig.
Ja. Du hast vorhin gerade schon erwähnt, dass irgendwie Pogacar, wenn man einen Tag irgendwie gucken, wer irgendwie noch so gut drauf ist. Aber wie ist denn so generell übers Jahr gesehen mittlerweile so das Feedback von den Fahrern, wenn die so mit denen Rennen fahren, ist so ein bisschen Resignation auch manchmal dabei? Wenn man halt merkt, dass irgendwie so das Niveau einfach da oben in der Top immer höher wird und man zum Teil nur Passagier ist. Ihr habt ja auch Weltklasse-Rennfahrer bei euch, aber ich kann mir vorstellen, dass die manchmal auch das Gefühl haben, dass sie einfach nur ein Zugticket gezogen haben von einem Zug, in den sie eigentlich nicht einsteigen wollten.
Ja, es ist schon arg. Es ist schon arg. Vor allem, es ist ja nicht so, dass sich diese Leute nicht weiterentwickeln, sondern wir haben ja Leute in der World Tour, die sind jetzt 15, 20 Jahre Profi, die fahren noch im 15. Jahr Karrierebestwerte. Ja? Aber dieser Karrierebestwert reicht nur so, dass sie relativ gesehen im Peloton nicht schlechter werden, sondern ihre Position behaupten. Also das ist einfach, diese Kluft ist so brutal, dieser Leistungsdruck jährlich eigentlich fast diese 0,5 bis 1% besser zu sein, um einfach nicht schlechter zu werden. Da reden wir noch gar nicht von besser werden, weil es im Grunde genommen get this level einfach sukzessive jedes Jahr hoch, kollektiv gesehen. Ja? Also es ist gar nicht so, dass es gibt nur diese Fahrer, die sich verbessern, sondern das Kollektive, die kollektive Baseline ist so hoch und aus dieser hohen Baseline sind dann halt eben diese, sage ich mal, Außerirdischen, die dann halt einfach nur mal den Unterschied machen können. Und das ist schon nicht leicht, damit umzugehen.
Um das mal in Relation zu setzen, und ich glaube, du kannst da auch Kontext geben, weil du auch im Scouting-Bereich unterwegs bist. Ich höre da natürlich auch immer schon wieder aus unserer Vergangenheit heraus immer so, ja, es geht das alles mit rechten Dingen zu und so weiter, aber ich glaube, man kann da aus professioneller Sicht auch sagen, auch im kompletten Nachwuchs geht das Level jedes Jahr extrem viel höher. Das ist nicht, dass da irgendwas Seltsames gedreht wird, sondern Trainingswissenschaft, Ernährung und so weiter ist einfach on the edge, und ich glaube selbst auch die Einstellung bei den Personen, die für sich beschließen, das hier ist mein Berufsweg, ist immer mehr Prozent vom Leben wird dafür geopfert, quasi das eigene Level hochzufahren.
Absolut. Ich glaube so, das, was man aktuell halt einfach durchleben, ist diese Leistungsdichte. Und diese Leistungsdichte, dass viele, sage ich mal, mittlerweile können im, wenn man jetzt einmal diese Top 3, Top 4 Leute wegnimmt, aber es gibt so 30, 40 Leute, die einfach auf Etappensieg fahren können, die das Level alle gleich haben. Die soll einfach von der Rennsituation abhängen oder von der Gegebenheit, aber im Grunde genommen rein vom Performance-Profil sind die auf gleichem Level. Und das geht runter in die U23, das geht runter in die Junioren. Das heißt, dieses Level Playing Field ist viel, viel größer geworden, wie es vielleicht einmal vor 5, 6, 10 Jahren war. Und ich glaube, das ist schon jetzt rein, was du als junger Rennfahrer mitbringen musst, um einfach da nach oben zu kommen, ist schon so, so viel höher, wie es vielleicht von 10 Jahren war, dass einfach dann das allgemeine Level einfach durch das brutal beeinflusst wird. Ja, wie Rennen gefahren sind, und eben es wird halt einfach auf diesen hinteren Positionen, 20 bis 30, muss man auch noch brutal fahren, dass man einfach dabei ist. Ja, es ist nicht so, dass die alle locker fahren, sondern die fahren genauso halt. Nur, ja, es macht halt vielleicht nicht immer so den Eindruck, wenn man am Fernseher sitzt, aber der Radsport, würde ich sagen, ist aktuell ziemlich im Wandel, was zum einen die Entwicklung betrifft, aber gleichzeitig, glaube ich, ist spannend, weil die Nachhaltigkeit natürlich mit dem auf die Probe gestellt wird.
Okay, gehen wir noch mal ein bisschen mehr durch die Strecke durch. Was hast du so aus der ersten Woche noch so für dich im Hinterkopf, was wichtig wird? Wir haben auf jeden Fall hinten raus 2 Sprintetappen, glaube ich, Freitag, Samstag.
Ich glaube, das Schwierige, was natürlich in der ersten Woche ist, du hast den längsten Zeitpunkt bis zum Ruhetag. Und das ist halt natürlich immer so. Ja, ich glaube, die sechste Etappe, also diese von Po weg, das hast du eh schon genannt, das ist richtig eine schwere Ende, das sticht raus. Und dann hast du ja dann am 13.07. den ersten Ruhetag. Da ist jetzt, sage ich mal, diese neunte Etappe, weil es einfach schon der neunte Tag ist ohne Ruhetag. Und meistens vor dem Ruhetag oder nach dem Ruhetag sind so meistens die kritischen Punkte, wo Fahrer nicht immer die besten Beine haben oder ja, wo sie unterschiedlich aus dem Ruhetag rauskommen. Und ich glaube, das sind immer die kritischen Tage. Und diese 2 Etappen vor dem Ruhetag und nach dem Ruhetag sind auch nicht leicht. Ja? Und wie gesagt, da sind wir wieder in diesem, da kann sehr, sehr viel gut gemacht werden oder auch sehr, sehr viel verloren werden nach dem Ruhetag. Und deswegen glaube ich, das wären jetzt für mich so diese 2 Eckpunkte von der ersten auf die zweite Woche, die sind schon, ja, jetzt nicht endgültig entscheidend, aber sicher schon vorentscheidend.
Gibt es eigentlich so ein Blueprint für dich für einen Ruhetag, oder ist es so krass individuell? Also ich weiß noch früher, da war es unglaublich individuell, einige sind gefahren, einige gar nicht, einige haben richtig Intervalle gefahren, richtig hart trainiert. Habt ihr da irgendwas?
Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, auf welcher Fahrer du bist. Also wenn jetzt zum Beispiel dieser Engine Room bist, wie wir es immer sagen, der was halt einfach viel hackeln muss, dann den würde mir da einfach einmal einen Tag geben, wo er einfach einmal durch die Luft ziehen kann und vielleicht dann einfach einen lockeren Coffee-Speak macht, weil im Grunde genommen muss er die ganze Zeit 300 bis 350 Watt in der Gegend umfahren und er will einfach einmal einen lockeren Tag haben, wo er sich ein bisschen legs up und sich was gönnen kann. Aber ich glaube, wenn jetzt eher ein GC-Fahrer bist oder einer, der was vielleicht jetzt nicht die schwerste Woche gehabt hat, aber eben gleich nach dem Ruhetag sage ich mal, gute Beine haben will, da gibt es durchaus diese Lösungen, dass man sagt, man aktiviert ein bisschen vorher schon vom Ruhetag, macht so eine klassische Vorbelastung. Ich weiß, das klingt für viele vielleicht komplett dubios, wenn man schon eine Woche Tour in sich hat, aber das passiert dann. Ja. Es kommt halt immer ein bisschen so auf das Ziel drauf an und wie dann eben auch die nächste Etappe aussieht. Ja. Weil das Problem ist schon, wenn du jetzt als Fahrer bist, das Loading, weil man will ja jetzt so, du kommst zur Tour, bist fit. Aber du musst ja die ganze Tour als Akkumulation auch noch sehen. Das heißt, du kannst ja nicht so brutal pieken vor der Tour, dass du eigentlich dass du diese 3 Wochen nicht nur zusätzlich an Top rechnen musst. Das musst du ja nur dazu rechnen. Und wenn du das falsch kalkulierst, dann hast du halt das Problem, dass du dann nach dem ersten Ruhetag komplett stehst, weil komplett hinüber bist. Und deswegen muss man halt immer schauen, dass man das entsprechend über die einzelnen Etappen, über die Schwierigkeitsgrade eben oder über die Ruhetage möglichst gut kompensiert, dass der Fahrer halt einfach safe über sie, vom Loading her safe über diese 3 Wochen kommt. Und das ist eigentlich so dieser Blasock. Und deswegen kann man es auch nicht im Vorhinein pauschalisieren oder konkretisieren. Das muss man einfach dann oft auch viel Day by Day machen.
Okay, das heißt aber auch, angenommen die erste Tourwoche, was jetzt, glaube ich, bei der Tourwoche jetzt schwierig wird, aber wird zu einfach, dann kann es schon auch passieren, dass jetzt halt irgendwie Fahrer wie Pogacar, also die Topfahrer, halt vielleicht so sagen, ey, ich brauche einfach mehr Belastung rein, um jetzt irgendwie noch über die Tour aufzubauen oder um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will. Dass es halt deswegen die Rennen vielleicht gewollt auch nochmal schwerer gemacht werden oder, okay, ja.
Genau, also das ist bewusst so, dass das einfach viele sagen, fuck, das war jetzt mir, Entschuldigung für den Ausdruck, aber das war jetzt mir das war mir einfach zu einfach, ich brauche ein bisschen mehr Load. Deswegen gibt es ja das bei vielen, ja, bei vielen sehr guten Fahrern, möglichst einfache Etappen auf dem Papier zu richtig schweren Etappen werden, weil sie sich entscheiden, ich brauche mehr Load. Und dann stellen sie halt das Rennen auf den Kopf. Ja, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil man will eigentlich die einfachen Etappen nutzen, um möglichst gut Luft zu ziehen. Ja, viele sehen es halt, oder die Topfahrer sehen es halt zum Teil anders, wenn man so dominant ist, dass man sagt, okay, ich mache den einfachen Tag jetzt für mich, aber eben, weil ich weiß, wenn ich ihn für mich halt mache, mache ich ihn für die anderen ja nur härter. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Kalkül für viele.
Alright, gehen wir mal so langsam in die Endzüge hier. Ich skizziere nun mal weiter. In der zweiten Woche wird der Vogesen-Ausflug extrem hart. Also da hat man sich wirklich ins Zeug gelegt mit den Etappen. Grand Ballon, Ballon d'Alsace, die Le Marc-Stein-Ankunft, die ganze Etappe ist brutal, wirklich. Ende der zweiten Etappe auch nochmal Bergankunft. Plateau de Solaison habe ich jetzt noch nicht gehört, also ist mir kein Begriff, der Berg.
Ja, das ist auch eine Etappe mit fast 4000 Höhenmetern, also das ist richtig, richtig schwer. Ich glaube, das Gute ist dann, wenn man jetzt nur mal von diesem ersten Ruhetag kommt, dann hat man natürlich diese zweite Etappe nach Lille-Lorain schon, das ist keine einfache, aber dann hast du schon mal 2 Etappen möglichst zum Durchziehen, was eigentlich eher auf dem Papier Sprinter-Etappen sind, ja, also Etappe 11 und 12. Und dann hat man eben, was man nicht unterschätzen darf, diese nach Belfort, diese Etappe, da ist ein ziemlich schwerer Anstieg zum Schluss drin. Also der hat eine lange Etappe mit über 200 Kilometern. Das ist, glaube ich, sogar die längste in der Tour, wenn ich mich nicht, das ist die längste Tour-Etappe. Also die ist schon als und dann kommt eben dieser Dreierblock, was du gesagt hast. Und dann ist eben mit dieser Bergankunft im Plateau de Solaison, dann hast du wieder einen Ruhetag und danach gleich das Zeitfahren, was auch nicht unrelevant ist, in die dritte Woche gehen fürs GC. Ja, und die dritte Woche, die kann man im Grunde genommen bis auf Paris abkürzen. Das ist absolut eine schwere Woche. Also da geht es im Grunde genommen
fängt mit dem Zeitfahren an, erstmal. Auch eben. 26 Kilometer ist jetzt nicht super lang.
Genau. Aber ist schwer, ist für die Höhenmeter auch nicht. Also ich schätze, das sind fast 500 Höhenmeter auf 26 Kilometer. Also ist ein sehr selektives Zeitfahren.
Krass, ja. Und dann eben die Doppel-Alp d'Huez-Geschichte, Freitag, Samstag, bevor man dann nach Paris fährt. Es ist wirklich eine der schwersten Tour de France Edition, glaube ich, der letzten Jahre. Ich habe noch eine Voicemail hier, die hören wir uns jetzt nochmal an, von meinem Mitarbeiter, der hier öfters mal mir Recherchen, Expertise und Meinungen sendet. Es sieht nicht so gut aus, wettertechnisch im Moment in den Alpen. Und ich habe schon mitbekommen, so ein paar Straßen sind auf jeden Fall im Eimer. Jetzt hier einmal kurzer Abriss, 1,5 Minuten, wie da die Situation im Moment ist.
Also im Moment ist die Abfahrt vom Lotteré zur Sarenne. Also oben, die fahren über den Galibier, fahren am Lotteré vorbei. Das ist so eine T-Kreuzung, wo entweder links nach Briançon oder rechts nach Bourg-d'Oisin runtergeht. So, wenn du dann vom Lotteré nach Bourg-d'Oisin fährst, also Richtung Sarenne-Aufstieg, da ist im Moment ganz gesperrt. Da ist letzte Tage schon eine Mure runtergekommen und jetzt im Moment ist ganz gesperrt. Unten die erste Kurve, wo du Alpe d'Huez dann über die 21 Kurven hochfährst. Die allererste Kurve, da bricht die Straße gerade auseinander. Col de Sarenne selber ist x-mal jetzt Hagel drüber gerasselt. Und zweimal Muren drüber gegangen. Das sieht alles aus wie Kriegsgebiet. Das müssen die jetzt alles irgendwie noch hinkriegen. Also das größte Problem ist diese Strecke zwischen Lotteré und unten Einfahrt in den Sarenne und eben Sarenne selber, aus meiner Sicht. Alpe d'Huez ist jetzt noch nicht so krass unten in die Kurve rein. Da hatten sie auch schon mal irgendwie so einen Fall, wo ein Stück Straße abgebrochen ist. Das wurde dann relativ schnell gefixt. Aber die müssen da jetzt die ganze Zeit rumrödeln und die müssen auch damit rechnen, dass das jetzt vom Wetter her nicht viel geiler wird.
Ja, das sowas, was jetzt im Hintergrund da noch beim Veranstalter passiert. Plus wir müssen uns vielleicht auch darauf einstellen, dass da nochmal was geändert wird, wenn das Wetter wirklich schlecht bleibt, ist in die letzte Woche. Kriegt ihr was davon mit im Moment vom Veranstalter aus?
Na, da wird natürlich von der ASO totgeschwiegen. Also das kriegt man kaum mit, wenn man nicht diese Insider-Infos hat. Aber auf der anderen Seite sind die sich natürlich bewusst, was von einer Schatten die Tour vor sich hinwirft. Ja? Und ich glaube, dass es, wenn was gemacht werden muss oder passend gemacht werden muss, dann ist es zur Tour. Und da bewegen sie oft Steine. Und einfach das, also es, außer es passiert was akut, da hat es ja diese 2018 Etappe, glaube ich, gegeben, wo diese Mure abgegangen ist während des Rennens, dass dann was verändert wird. Aber man ist sehr überrascht, wie viel geballte Kraft da dahinter steckt, um da diese Tour, weil sie einfach so nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich, politisch so wichtig ist, als Repräsentationsfunktion, dass da werden oft Berge bewegt, ja, wenn es um das geht, seitens des Veranstalters. Also ja, klar, diese Naturereignisse, die spielen immer eine Rolle, vor allem in den Alpen, aber ich glaube, da haben sie schon, also da hat die Organisation schon, glaube ich, sehr viel noch in der Hinterhand, was so natürlich jetzt nicht ganz publik wird, beziehungsweise was auch zum Teil klein gehalten wird.
Alright, ich würde sagen, damit können wir, obwohl, wollen wir uns noch zu irgendwelchen Tipps aus dem Fenster lehnen?
Ja, Top 5, komm.
Top 5, lass Top 3.
Ja, Top 3, wenn wir alle gleiche 3 wählen. Alle gleichen.
Also,
ich finde ja 4 und 5 wird ja erst spannend.
Podium. Also nehmen wir alle Pogacar, Vingegaard, Lipowitz auf 1 bis 3?
Ja. Ja, ich hätte gesagt, ich hätte es gerne umgedreht, Pogacar, Lipowitz, Vingegaard, weil ich es einfach an Lipowitz sehr gönnen würde, noch einen dritten Platz letztes Jahr auf die 2 zu kommen. Ja, und dann ist es spannend, weil dann hast du natürlich Leute von Decathlon wie Sexas, dann hast du zusätzlich nur vielleicht von Lidl den einen oder anderen. Also ich glaube, du Ineos
den
müsste jetzt eigentlich
oder
nicht.
Anderen. Ja.
Was
der Only-Ausfall. Es ist die Frage auch Team UAE, Del Toro, sehe ich Top 5.
Genau. Ja, ich glaube, die müssen am Ende verarbeiten. Aber ich kann immer meinen vierten und fünften sagen. Also auf 4 habe ich Ayuso und auf 5 habe ich Tobias Johansen.
Ja. Ja, Johansen ist ein guter Tipp, weil es ein sehr, sehr unscheinbarer Fahrer ist, aber sehr konstant ist.
Unglaublich konstant, ne?
Also unglaublich konstant. Ja, ja, er ist unglaublich konstant. Man darf den Derek Key nicht abschreiben. Das ist einfach der ist auch auf der Druck gesagt, der kann so viel einstecken. Und wenn es den einmal läuft, der ist richtig gefährlich, auch in der letzten Woche.
Ja, also
den hätte ich sogar noch vor Ayuso, weil ich glaube, der Ayuso ist meiner Ansicht nach fragiler wie der Derek G rein vom Profil
her. Aber ich hoffe, dass Derek G nach dem Giro direkt weiter trainiert hat.
Ja.
Um quasi jetzt bei der Tour in seiner neunten Woche von der Grand Tour zu sein, damit das dann auch läuft, weil der braucht ja immer so ein bisschen, ne?
Vergleich Vingegaard-Training nach dem Giro und Derek Gee-Training nach dem Giro. Weiß jemand von euch, wie Tom Pidcock sich vorbereitet hat?
Ja, aber der wieder auf
Etappen. Ist viel Mountainbike
schon. Also es ist nicht das All-in-GC Training gewesen. Na, wahrscheinlich. Das hätten wir nicht gekriegt, ne?
Nee.
Ja.
Also kannst du vielleicht nochmal sagen, Peter, also Mountainbike Weltcup, also auch wenn er ein Megatalent ist, aber Mountainbike Weltcup zu gewinnen und dann auch auf GC zu fahren, das ist eine unterschiedliche Vorbereitung.
Ja. Nein, ich glaube, also diese Strategie mit den Mountainbikes, die er reingestreut hat, deutet eher darauf hin, dass er auf Etappen geht. Hätte ich jetzt auch gesagt von ihm, ja. Und dann ist natürlich interessant noch, gut, da reden wir jetzt nicht von GC, aber ich glaube schon, dass der Van der Poel sehr Interesse hat, auf Etappensieger zu fahren. Es wird, glaube ich, rein von dem wird es eine spannende Tour. Und dann hast du natürlich so diese Subtop-Level-Teams, wie wir unter anderem auch wir sind. Und nur einige NSN hat den einen oder anderen Fahrer, der sicher da auch drinnen ist. Das darf man nicht vergessen. Und ich würde auch sagen, so wie der Arendsmann im Giro gefahren ist, hätte ich dem auch noch was zugetraut. Ja? Also, in dem Subtop-Level gibt es einige.
Okay, also ich gehe dann auf Del Toro Sexas 4-5.
Ja, Sexas haben wir gar nicht genannt. Bei Sexas lasse ich mich überraschen, wie der mit so viel Rennerfahrung einfach über eine Grand Tour kommt und dann gleich die Tour zu
ist
Hause
einfach seine als, französischer, erste Grand Tour.
Als französischer Fahrer. Also wenn man was, ich sage so, wenn man vom langfristigen Leistungsaufbau aus der Trainingswissenschaft was falsch machen kann, dann ist einfach das Beispiel Paul Sexas so. Aber vielleicht ist es genau so konträr, weil er
aber
so...
Aber geil, dass du das sagst, auf jeden Fall. Das wäre eigentlich ist das was ich mich schon die ganze Zeit frage. So, also ich hätte es anders
rein
gemacht.
Rein vom Common Sense würde man mit einem jungen Fahrer, der angeblich so viel Potenzial hat, und er hat abgesprochen sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Aber wie kannst du machen, auf einen jungen Fahrer, da würde ich dachte, und das haben sie zum Beispiel mit einem Pogacar auch gemacht, das vergessen die wenigstens, aber Pogacar ist über Vuelta gestartet. Und dann ist er natürlich sehr schnell sehr, sehr gut geworden. Aber den hat gleich als Decathlon-Mannschaft mit einem riesen Druck, als französischer Fahrer, in die erste Grand Tour zu gehen und das als Tour de France und dann vielleicht sogar noch mit Titelambitionen oder mit Podiumambitionen. Ich glaube, das ist schon für so einen jungen Fahrer, das kann Fluch und Segen zugleich sein und ich wünsche es ihm, dass es ihm aufgeht, aber mir würde es auch nicht überraschen, dass wir bei einem Sexas einen sehr frühen Peak sehen, wie wir es vielleicht auch bei einem Ayuso gesehen haben und dann aber einen sehr, sehr schnellen Fall, weil es einfach halt, es kann sehr schnell in die andere Richtung auch gehen.
Gut, das als Schlusswort. Wir machen Sonderfolgen, wir werden an den Ruhetagen wieder online gehen für kurze Folgen, sonst wieder donnerstags. Ich werde dich vielleicht nochmal kontaktieren für die ein oder andere Meinung hier und da. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank.
Danke für die Einladung, hat wieder Spaß gemacht.
Ja.
Zu fachsimpeln.
Ja. Viel Erfolg.
Danke dir. Ciao.
Ciao.